PFAS ist nicht nur ein technisches Thema. Oder was Regulierungen in der Dichtungstechnik so alles bewirken können. Herzlich willkommen zum aktuellen Alles-Dicht-Podcast. Mit der geplanten PFAS-Regulierung erlebt die Dichtungsbranche die letzten Jahre eigentlich ein Erdbeben. Über die technischen Folgen und den sinnvollen Umgang mit Fluorpolymeren ist schon sehr viel gesprochen worden. Die Regulierung ist noch gar nicht durch und schon erleben wir die nächsten Auswirkungen auf Ebenen, die hatte eigentlich so niemand richtig auf dem Radar. Und ich freue mich heute, Herrn Dr. Schlipp, Fluorpolymer-Experte und leidenschaftlicher Begleiter der PFAS-Regulierung, heute begrüßen zu dürfen, um jetzt nicht über die technischen Seiten, sondern über die aktuellen Auswirkungen dieser geplanten Regulierung zu reden. Hallo Michael, schön, dass du heute da bist.
Ja, Holger, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich auch auf deine Fragen und einen offenen Gedankenaustausch.
Gut, dann steigen wir direkt mal ein. Wenn man die vielschichtigen Auswirkungen der PFAS-Regulierung auf die Dichtungstechnik verfolgt, dann könnte man eigentlich den Eindruck gewinnen, dass es keine solide Folgenabschätzung gab.
In der Tat kann man davon ausgehen, dass die Auswirkungen der Beschränkungsinitiative für alle PFAS den Initiatoren nicht bewusst war. Zunächst haben sie ja davon gesprochen, es handelt sich um ca. 4.000 Stoffe, die betroffen sein könnten. Aktuell geht man aber von 14.000, also 10.000 Stoffe mehr aus, ohne dass deshalb an der Definition, was sind eigentlich PFAS, irgendetwas geändert worden wäre.
Jetzt hört man, es gab ja sehr viel Unmut auch rund um diese Themen. Jetzt hört man immer wieder, dass die Akteure des PFAS-Beschränkungsverfahren, seien es nun die Mitarbeiter der ECHA in Helsinki oder der EU-Kommission in Brüssel, beziehungsweise der nationalen Regulierungsbehörden, wie zum Beispiel der Bauer in Dortmund, dass die eigentlich keinen guten Ruf genießen. Wie haben sich diese Akteure eigentlich diese Einschätzung verdient?
Nun, wenn Probleme erkennbar werden, wie zum Beispiel die Anreicherung von PFAS in unserer Umwelt, dann erwartet man vor allem Lösungen dieser Probleme und konkrete Vorschläge für Lösungen. Stattdessen werden wir vor allem mit beabsichtigten Verboten konfrontiert. Während man, so wie ich, in der Industrie arbeitet, stehen Problemlösungen an erster Stelle. Besser und schneller zu sein als der Wettbewerb, das ist das Ziel. Regulierer, so hat man den Eindruck, streben vor allem ein Verbot an. Auch die Grünen haben es mit einem Verbot versucht, dem Veggie-Day, und sind damit krachend gescheitert.
Okay, den Veggie-Day habe ich jetzt mehr als Vorschlag zu einem Verbot gesehen, der für viel Furore gesorgt hat. Aber was Fakt ist, die Müdigkeit gegenüber Verboten ist die letzten Jahre überall festzustellen.
Ja, dem kann ich zustimmen. Und bei PFAS sind die Erfahrungen mit Verboten ähnlich. Mhm. Als im Jahr 2005 PFOA verboten worden ist, wurde es durch Alternativstoffe ersetzt, von den Regulierern nun als bedauerliche Lösungen bezeichnet. Hätte man sich schon damals auf eine Lösung des Problems besonnen, nämlich die Verminderung der Freisetzung dieser Stoffe, dann hätten wir uns weiterhin 25 Jahre an PFAS-Emissionen in diesem Bereich erspart. Von der Industrie kommt nun genau dieser Vorschlag in Form einer Selbsterklärung, nämlich dem Schutz der Umwelt durch Reduzierung der Freisetzung von PFAS.
Okay, das ist halt oft so bei Themen, die so mitten in der Entwicklung sind. Aber was wir bei PFAS aus Dichtungstechnik-Sicht jetzt auch sehen, ist, die öffentliche Berichterstattung über die PFAS-Thematik allgemein ist auch, ich sag mal vorsichtig, polemisch, teilweise frei von Kontext und auch dann oft falsch. Und wir stellen halt in unserem engen Fenster in der Dichtungstechnik halt auch fest, es führt zu veränderten Haltungen bei den Entscheidern über Dichtungstechnik. Wie bewertest du diese Entwicklung, dass ein Thema plötzlich in die Öffentlichkeit kommt?
Ja, also deiner Einführung stimme ich genau zu. Dichtungsentscheider müssen aufgrund von Druck von außen, insbesondere ausgelöst durch Regulierer, aber auch die Großkonzerne der Lebensmittelindustrie, Zeit, Geld und Manpower in die Suche nach Alternativen stecken und vernachlässigen somit die eigentliche Weiterentwicklung ihrer Systemlösungen.
Das ist doch dann eigentlich nichts anderes als ein verstärktes Ressourcenproblem, eine Thematik, die wir grundsätzlich in der Industrie haben, knappe Ressourcen.
Ja, grundsätzlich ist es so. Und dabei ist noch ein weiterer Aspekt zu berücksichtigen. Letzteres geschieht nun bevorzugt in den außereuropäischen Regionen dieser Welt, insbesondere in Asien, aber auch in China und Indien. Das heißt, unser werkstofftechnologischer Vorsprung, den wir in Europa teilweise haben, ist nun schon geschrumpft.
Das haben wir ja an verschiedenen Stellen mal so das Thema, dass technologischer Vorsprung durch Regulierungen bedroht ist. In der Dichtungstechnik ist es so, wir haben dazu auch eine kleine Umfrage gemacht in der aktuellen Dicht. Wir blenden den Link dazu gerne in der Checkbox ein. Werden derzeit viele Alternativen diskutiert. Immer, muss man dazu sagen, unter Berücksichtigung der jeweiligen Einsatzrahmenbedingungen. Sind das wirkliche Alternativen oder ist das nur so ein Placebo momentan?
Also diese Suche nach Alternativen ist absolut richtig. Teilweise kann in der Tat für spezielle Anwendungen auf Alternativstoffe zurückgegriffen werden. Diese sind aber in aller Regel nicht Alleskönner, wie es für die Fluorpolymer als Dichtungswerkstoff der Fall ist. Damit steigt das Schadensrisiko, zum Beispiel in einer Chemieanlage, signifikant an. Dort, wo ein risikofreies Umsteigen auf nicht fluorierte Systemlösungen möglich ist, wurde das bereits vollzogen, schon lange vor der PFAS-Kampagne. Die Abdichtung von Cabrio-Dächern, also Autos, ist ein klassisches Beispiel. Hier funktioniert ultrahochmolekulares Polyethylen, UHNWPE, problemlos und ist auch zusätzlich noch deutlich billiger. Der Markt hat das bestens geregelt.
Gut, das war ja auch in der Vergangenheit immer ein Thema. Die Fluorpolymere waren ja nicht günstig als Dichtungswerkstoffe. Man hat sie eigentlich auch nur da oft eingesetzt, wo man sie gebraucht hat. Hast aber eben ein anderes Stichwort genannt, das Schadensrisiko. Jetzt ist so eine Entwicklung, die, glaube ich, niemand so groß vorausgesehen hat. Es gibt auch gerade eine veränderte Haltung bei Versicherern. Was passiert denn da gerade?
Ja, was wir aktuell beobachten, ist, dass Versicherungen ihre Verträge bezüglich der Haftung aufgrund von PFAS-Risiko nachträglich kündigen. Dabei Vertragsabschluss, also vor etlichen Jahren, das sogenannte PFAS-Risiko noch gar nicht bekannt war. Im Gegenzug werden neue Policen, aber natürlich deutlich teurer, angeboten.
Ist das gerechtfertigt, diese Vorgehensweise?
Ich kann es nicht nachvollziehen, denn analysiert man die Versicherungshistorie einzelner Unternehmen, dann stellt sich sehr schnell heraus, dass die Verarbeitung und die Anwendung von Fluorpolymeren besonders sicher ist, also mit einem geringen Schadensrisiko einhergeht. Die Tatsache, dass Fluorpolymere alle 13 OECD-Kriterien für risikoarme Produkte erfüllen, schlägt sich also auch in einem geringeren Risiko für Schadensfälle bei der Verarbeitung nieder. Im Falle der Versicherungskündigung müsste also neue Policen für diesen Industriebereich zwingend zu günstigeren Tarifen angeboten werden.
Okay, was ja wohl gerade nicht passiert. Und welche Auswirkungen hat denn das für die Unternehmen?
Insbesondere Unternehmen der Verarbeitung und Anwendung von Fluorpolymeren, zumeist sind das mittelständische Unternehmen mit 20 bis 500 Mitarbeitern, die sind betroffen. Sie stehen plötzlich ohne Betriebshaftpflichtversicherung da und bei erneutem Abschluss einer Versicherung ist mit einer signifikanten Kostensteigerung zu rechnen.
Ist das, was da passiert, denn dann eigentlich unter einem Gesichtspunkt der Risikoabschätzung einer Technologie überhaupt nachvollziehbar?
Definitiv nein, keineswegs. Die Hauptemittenten von PFAS in die Umwelt sind bekannt. Ausgelöst wurde das aktuell laufende Beschränkungsverfahren durch die sogenannten TULAC-Chemikalien. Mit diesen Chemikalien werden zum Beispiel Papier, Textilien, Leder oder Möbel gegen Verschmutzung ausgerüstet. Allen bekannt sind die Pizzakartons und die Boxen für die Burger. Diese werden aus Umweltschutzgründen aus Papier hergestellt, das allerdings nicht für Lebensmittelverpackungszwecke geeignet ist. Deshalb ist eine wasser- und fettabweisende Ausrüstung des Papiers erforderlich und dazu werden diese TULAC-Chemikalien eingesetzt.
Die Kältemittel in Fahrzeugen sind doch auch ein Thema in diesem Kontext, oder?
Ja, diese Kältemittel sind eine direkte Vorstufe der in der Umwelt hauptsächlich nachgewiesenen PFAS-Verunreinigungen. Beide Verursacher, also Kältemittel und TULAC-Chemikalien, sind für ca. 95% des PFAS-Eintrages in die Umwelt verantwortlich. Allen Fluorpolymeren zusammen können ca. 3-5% der PFAS-Emissionen zugeordnet werden. Der Dichtungs-PFAS-Beitrag liegt also deutlich unter 1% der Gesamtmenge der in die Umwelt eingebrachten PFAS.
Okay, dann blicken wir jetzt mal ein bisschen ein Stück in die Zukunft. Die verbesserten Methoden der Herstellung, neue Technologien der Entsorgung nach dem End of Life sind derzeit in der Entwicklung bzw. Einführung und die werden auch perspektivisch zur weiteren Minimierung von Emissionen aus diesen Anwendungen führen, den Dichtungsanwendungen. Ist das so? Wie ist da deine Perspektive?
Ja, genau so ist es, wie du das sagst. Und dennoch werden der nun über mehrere Jahre an die ECHA vorgetragenen Forderungen nach der Herausnahme der Fluorpolymere aus dem PFAS-Beschränkungsvorschlag zumindest hier in Europa kein Gehör geschenkt. Andere Industrienationen, dazu gehören Kanada, USA, Mexiko, England, China, Indien und Japan und viele weitere mehr, sie sind schon längst weiter und differenzieren inzwischen zwischen sogenannten nicht-polymeren PFAS, wie TULAC-Chemikalien oder Kältemittel, und den sicheren polymeren PFAS, also den Fluorpolymer.
Du sprachst eben verschiedene Länder und Wirtschaftsregionen an. Das Thema ist auch seit 2 Jahren eigentlich permanent da. Es wird gewarnt, dass sich Fluorpolymer-Märkte schnell verlagern. Wie ist da der aktuelle Stand?
Nun, genau so ist es. Die Verlagerung der Fluorpolymerindustrie weg aus Europa hin nach China, nach Indien und weiteren außereuropäischen Ländern ist in vollem Gange. Die Produktion des einzigen Fluorpolymerherstellers in Deutschland, der Firma Dynion, wird zum Ende dieses Jahres, zum 31.12.2025, eingestellt.
Das ist ja jetzt aus unserer Warte der Dichtungstechnik dann ein markanter Einschnitt, oder?
Ja, aber es geht weiter, insbesondere bei Unternehmen, die neuen Megatrends folgen. Intel zum Beispiel hat Investitionen in eine Chipproduktion in Dresden endgültig aufgegeben. Unternehmen der Pharmaindustrie verlagern die Produktion von PFAS-Medikamenten. Hierzu gehören interessanterweise viele der Antibiotika. Diese verlagern sie produktionstechnisch nach Indien und bekannte Namen der Automobilszene lassen sich selbst Verbrennermotoren, die ohne PFAS-Dichtungen nicht funktionieren, in China montieren. Von Elektroautos, die mindestens 10-mal so viel PFAS enthalten, ganz zu schweigen.
Okay, Europa tut scheinbar wieder so, als sei es eine Insel. Gibt es noch weitere negative Auswirkungen?
Wo fange ich da an? Wo höre ich auf? Batterien der Elektro-Pkw erfordern zur Steigerung von Kapazität und Ladegeschwindigkeit ein ausgeklügeltes Thermomanagement, Heizen und Kühlen, das über Flüssigkühlung und Flüssigheizung funktioniert. Gegenwärtig wird eine World-Scale-Anlage für die hierfür eingesetzten Fluorpolymer-Dichtungen in Indien aufgebaut. Ähnliches gilt für die verwendeten Kühl- und Heizmedien. Europa hat im Bereich der E-Mobilität längst den Anschluss verpasst.
Okay, das heißt also alles, was wir so aktuell in den Nachrichten hören, dass wir nicht mehr hinterherkommen und dies und jenes, lässt sich eigentlich runterbrechen bis auf die Dichtungstechnik.
Ja, so ist es.
Dann kommen wir auch gleich zu einem weiteren aktuellen Themenfeld, das eigentlich bei uns in Deutschland lange gar keine Rolle spielt. Unsere Wehrtechnik und damit unsere Verteidigungsfähigkeit.
Ja, aber erste Reaktionen gibt es weniger bei uns, sondern vielmehr in den USA. Das Verteidigungsministerium hat hier in einem Report vorgestellt, dass PFAS für Verteidigungsoperationen nach wie vor von entscheidender Bedeutung sind. Hier erfordern regulatorische Unsicherheiten, uneinheitliche Definitionen, was sind denn eigentlich PFAS, und Schwachstellen in der Versorgung eine proaktive Planung. Die Abwägung zwischen kurzfristiger Versorgungssicherheit und langfristigen Übergang zu sichereren, wirksamen Alternativen sei für die nationale Sicherheitsinteressen der USA von entscheidender Bedeutung.
Okay, Das sagt die USA dazu. Gibt es aus Europa dazu Einschätzung?
Nun gut, aus dem Verteidigungsministerium in Berlin ist uns hierzu noch keine Aussage bekannt geworden. Wir sind aber an einem intensiven Informationsaustausch dran, bei dem wir insbesondere auf die Risiken für den Aufbau einer Verteidigungsbereitschaft, ausgelöst durch die Unterbrechung der Lieferkette an Fluorpolymeren und weiteren wichtigen PFAS, kontinuierlich hinweisen.
Okay, man muss also schauen, wie sich das entwickelt. Machen wir mal einen Switch zu einem anderen Trendthema. Das ist unsere ganzheitliche Klimapolitik. Wie sind hier die Auswirkungen von dem, was passiert?
Ich nenne dir mal, Holger, ein Beispiel. Im ursprünglichen PFAS-Beschränkungsvorschlag der ECHA findet sich Beispiele über angeblich existierende Alternativlösungen, die zu einem signifikanten Anstieg des projektbezogenen CO2-Ausstoßes führen würden.
Also das Gegenteil.
Ja, genau das Gegenteil. Der Vorschlag einer Alternativlösung, man denke hier zum Beispiel an die Dachkonstruktion der Allianz Arena in München aus ETFE-Folie, ist nicht nur brennbar, diese Alternative, also im Bausektor sowieso verboten, sondern die Alternative, Polyethylenfolie oder Stahlkonstruktion, würde den CO2-Ausstoß beim Bau um mindestens den Faktor 15 erhöhen, bei gleichzeitig deutlich reduzierter Lebensdauer der Gesamtkonstruktion.
Okay, aus diesem ganzen Beispiel wird jetzt für mich eigentlich deutlich, so das Big Picture einer ganzheitlichen Folgenabschätzung schaffen bis dazu keinen Zeitpunkt gegeben zu haben. Gibt es denn auch positive Auswirkungen dieser ganzen Entwicklung, dieser geplanten PFAS-Regulierung?
Ja, natürlich gibt es auch positive Dinge zu berücksichtigen. Alles hat zwei Seiten. Zum Beispiel das notwendige Recycling von PTFE und weiteren Fluorpolymeren bekommt ganz neue Impulse. Über das sogenannte Upcycling-Verfahren, ein chemisches Recycling-Verfahren zur Rückspaltung von Fluorpolymeren, in deren Monomere mit verschiedenen Neuanwendungen steht zur Markteinführung bereit. Entwickelt wurde dieses Verfahren in Zusammenarbeit der Firma 3M Dynion, die geschlossen wird, und der Firma Invertec in Bayreuth.
Okay, wie ist hier der aktuelle Stand?
Ja, der Stand ist ähnlich wie beim Transrapid. In Deutschland wurde das Verfahren entwickelt. Es werden aktuell zwei Großanlagen konzipiert für den Bau in Wohl in Asien. Das Verfahren spart über 80% des CO2 im Vergleich zum herkömmlichen Verfahren aus dem Rohstoffflussspat und schont natürlich den Verbrauch der weltweit begrenzten Ressource Flussspat. Wenn Fluorpolymere nicht recycelt werden, zum Beispiel wenn sie im Haus- oder Krankenhausmüll zu einem geringen Anteil, zum Beispiel kleiner 0,1% vorhanden sind, dann lassen sie sich neuerdings sicher verbrennen, ohne dass dabei PFAS in die Umwelt emittiert werden.
Okay, also auch an dieser Regulierung ist nicht alles schlecht, ne?
Nein, ganz und gar nicht. Aber der Preis ist eben zu hoch. Die schon seit über 3 Jahren laufende PFAS-Beschränkungskampagne in der Europäischen Union erweist sich als Großangriff auf die Resilienz des Wirtschaftsstandortes Europa und damit insbesondere für Deutschland. Industrien, die abgewandert sind oder nicht mehr wettbewerbsfähig sind, können wenig zum Erhalt des Wohlstands und auch, wie wir gehört haben, zur Sicherheit in Deutschland beitragen. Innovation und Wachstum werden zukünftig vorwiegend eben anderswo stattfinden.
Und das passiert ja nicht nur beim Thema PFAS, was Technologien angeht. Gibt es da noch einige weitere Beispiele, wo das gerade analog läuft?
Ja, zum Beispiel, es gibt weitere Beispiele, also zum Beispiel die Medizintechnik, ja. Pharmaindustrie haben wir schon gesprochen, die chemische Industrie, der Basischemikalien ist in starken Abwanderung begriffen, aber auch die neuen Technologien wie die Halbleiterindustrie oder die Hochfrequenzdatentechnik. Diese Entwicklungen werden in anderen Regionen vorangetrieben werden.
Ja, und in all diesen Bereichen spielt Dichtungstechnik mit Hochleistungswerkstoffen eine systemrelevante Rolle. An der Stelle erstmal vielen Dank für deine Zeit, Michael. Ich fasse das nochmal so ein bisschen zusammen. Zu den vielen technischen Themen rund um PFAS die Fluorpolymere als die Dichtungswerkstoffe, haben wir die letzten Jahre gelernt, dass Marktverunsicherungen, Verlagerungen, Ressourcenverschwendung, eingeschränkte Zukunftsfähigkeit in mehreren Branchen, jetzt als neue Themen Fragen zur nationalen Sicherheit und auch immer wieder kleinere Themen wie, ja, wie versichere ich das Ganze dazukommen? Und das alles auf Basis einer Regulierung, die offensichtlich ohne Folgenabschätzung für die Dichtungstechnik gestartet wurde.
Ja, die Verhältnismäßigkeit ist eigentlich eine der wichtigen Vorgaben zur Regulierung. Wie schätze ich positive und negative Auswirkungen ab? Wie wäge ich sie gegenseitig auf? Offensichtlich ist diese Abschätzung zumindest zu Beginn des Verfahrens überhaupt nicht getätigt worden.
Ja, aber sie folgt. Wir hatten da auch schon einen Podcast mit Professor Andreas Groß dazu. Es ist auch der Trend festzustellen, dass wir eine risikobasierte Folgenabschätzung derzeit durch eine gefährdungsbasierte Folgenabschätzung und ersetzen, weil das halt vieles einfacher macht. Was aber eigentlich überall, so wie ich es wahrgenommen habe, nicht der richtige Weg ist.
Ja, dem kann ich so zustimmen. Also wir sollten eine differenzierte Vorgehensweise unter Abwägung von Nutzen und Risiken vornehmen. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Wie gesagt, wir sollten hier in andere Länder schauen, zum Beispiel China, Indien, Japan, USA. Dort wird genau dieses gemacht.
Schön. Ja, dann nochmal vielen Dank. Wir verabschieden uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Für PTFE wird es in vielen Einsatzbereichen eigentlich keine Alternative geben. Da lohnt es sich immer auch, PTFE-Wissen auf dem aktuellen Stand parat zu haben. Das können Sie bei uns mit einem Blended Learning Lehrgang mit dem referierenden Dr. Michael Schlipf machen. Dazu lernen und auffrischen. Den Link zum Blended Learning Lehrgang findet ihr hier in der Checkbox. Und an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören in diesem Alles Dicht Podcast und auch nochmal dir, Michael.
Ja, Holger, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir Spaß gemacht. Und ja, an die Zuhörer, ich würde mich freuen, wenn ihr unser Blended Learning Modul euch vornehmt und daraus viele nützliche Hinweise für die praktische Verwendung von Fluorpolymeren gewinnen könnt.